zart und standhaft, bescheiden und treu. Von weiß, gelb bis hin zu violett und blau. Die Rede ist, Sie ahnen es vielleicht schon, vom Veilchen. Und zwar nicht vom schmerzhaften blauen Auge, sondern von der kleinen Blume, deren dezente Erscheinung in der Kulturgeschichte mit allerlei Symbolik und Bedeutung aufgeladen wurde.
They're just really sweet. They're cute. You know, they're just adorable. They're very kind of diminutive and they're just sweet. They're kind of quite coy, the way the little tiny flowers nodding downwards. And in fact, that's why a lot of
Veilchen sind niedlich. Sie wirken immer ein bisschen schüchtern und ihre kleinen Blüten scheinen sich beinahe zu verbeugen. In der Blumensprache werden sie daher auch mit Bescheidenheit in Verbindung gebracht.
They're quite extensive for the violets.
Zum Herbstbeginn wird's bei uns noch einmal ganz frühlingshaft. Zum Abschluss der 10-Euro-Münzserie mit der Sprache der Blumen erscheint eine Münze zu Ehren des Veilchens. Es ist nicht nur hübsch anzusehen und riecht wahnsinnig gut, das Blümchen hat auch eine umfangreiche kulturelle und mythologische Bedeutung und es ist ein kleiner Segen für den Garten.
Nachteile gibt es bei den Veilchen aber überhaupt keine. Es gibt nur Vorteile, sie machen nämlich eine wunderschöne Bodendecke, sorgen dafür, dass der Boden nicht austrocknet.
Und so begeben wir uns also in dieser Folge von Gerstl und Marie auf die Spuren des Veilchens und hören genauer hin, was die Sprache der Blumen über diese Frühlingsbotin zu sagen hat.
Gerstl und Marie, der Podcast der Münze Österreich.
Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Gerade zieht der Herbst ins Land und der Wetterumschwung nach der Hitze des Sommers hat bislang leider nicht nur Gutes gebracht. Aber wie wär's, wenn wir die Uhr der Jahreszeiten für die nächsten 20 Minuten einfach ein bisschen schneller drehen und direkt wieder mit dem Frühling beginnen? Sind Sie dabei?
Veilchen haben schon immer auch in der Geschichte eine große Bedeutung gehabt. Man hat zum Beispiel, und das finde ich ganz interessant, habe ich nachgelesen, in einem Buch, in Wien des 12. Jahrhunderts war es ein Brauch, im März in den Donauauen die ersten Veilchen zu suchen. Der Finder sollte dann sofort den Herzog benachrichtigen und dann ist er mit dem ganzen Hofstaat hinausgezogen, um das Veilchen als Frühlingsboten feierlich zu begrüßen.
Karl Ploberger ist Biogärtner und Sachbuchautor. Wann immer es um Blumen und Pflanzen geht, steht er uns in diesem Podcast Rede und Antwort. Und diesmal hat er also selbst offenbar noch etwas über den kleinen Blaublüter, das Veilchen, gelernt. Und es gibt ja auch wirklich viel zu erfahren über diese kleine hübsche Blume. Das beginnt schon bei ihren vielen, vielen verschiedenen Arten.
Veilchen gibt es auf der Welt überall und es gibt etwa 500 Arten und viele Unterarten. Bei uns am häufigsten zu finden ist das Hundsveilchen, das Hornveilchen und das wilde Stiefmütterchen. Also muss man aufpassen, das Stiefmütterchen gehört auch zu den Veilchen dazu.
Wenn Sie an Veilchen denken, welche Farbe haben Sie vor Augen? Blau? Violett? Tatsächlich kommt das Wort Violett, das wir heute allgemein für den Farbton benutzen, vom lateinischen Begriff für das Duftveilchen, Viola odorata. Aber es gibt auch Veilchensorten, die nicht violett sind, sondern sich durch außergewöhnliche Farben auszeichnen.
Die Veilchen schlechthin, und das sind wahrscheinlich auch die, die am meisten als solche bezeichnet werden, das sind die Duftveilchen. Die gibt's in den unterschiedlichsten Farben, das wissen die wenigsten. Also nicht nur in Blau, sondern auch in Weiß, in Gelb, in Rosa und Pink. Am häufigsten zu finden sind aber natürlich die Duftveilchen in Blau.
Farben sind ja seit jeher mit Symbolik aufgeladen. Und so ist es kaum verwunderlich, dass auch den unterschiedlichen Veilchenfarben verschiedene Bedeutungen zugeschrieben wurden. Eine Frau, die sich mit der Bedeutung von Blumen und der Kulturgeschichte der Blumensprache sehr gut auskennt, ist die Autorin und Journalistin Juliette Roberts. Sie hat für die Münze Österreich das Buch mit der Sprache der Blumen geschrieben, das begleitend zur Münzserie erschienen ist.
Wir erreichen sie online in ihrem Haus mit Garten in der Nähe von Toulouse in Südfrankreich, um zu hören, was sie über das Veilchen weiß.
The purply violet color stands for love and faithfulness. But in the language of flowers in Victorian time, purple was linked to thinking of you. In the book, we've kind of predominantly dealt with the late Victorian period, which was when the language of flowers was really at its kind of zenith, at its height. And at that time, the violets were symbols of loyalty and devotion. White violets were linked with innocence, purity, and chastity. And the yellow violets, which are rarer, they were associated with high worth and goodness.
Jede Farbe hat also eine andere Konnotation in der Sprache der Blumen. Blau steht für Liebe und Treue, Violett drückt aus, ich denke an dich. Das gelbe Veilchen steht für Würde und Gutherzigkeit und Weiß, natürlich, für Unschuld und Keuschheit. Aber mal ganz abgesehen von den Farben, was schreibt die Blumensprache und Symbolik dem Veilchen denn sonst noch zu?
Their symbolic meanings are modesty and restraint, purity, virtue, shyness, steadfastness, remembrance, humility, affection, simplicity, faithfulness, constancy and loyalty in relationships. They've got many, many meanings and sometimes they feel a bit disparate, but actually when you kind of delve a bit deeper into it, they're all kind of linked with innocence and modesty and faithfulness. And that's their kind of main qualities in terms of the language of flowers.
Sie merken's schon. Das kleine Veilchen hat viel zu sagen. Es vermittelt Bescheidenheit, Zurückhaltung, Unschuld, Reinheit und Würde, Schüchternheit, eben weil es so demütig dasteht und sein Köpfchen neigt. Aber auch Tugenden wie Standhaftigkeit, Loyalität und Treue werden ihm zugeschrieben. Eine durch und durch gutherzige Blume also. Wenn Sie übrigens mehr über die spannende Praxis und Kulturgeschichte der teilweise auch geheimen Blumensprache wissen wollen, darüber hat uns Juliet Roberts in einer früheren Folge, Folge 3 dieses Podcasts, schon sehr viel erzählt. Ganze Verzeichnisse gab es, vor allem im viktorianischen England, dazu, welche Blume man zu welchem Anlass mit welcher Botschaft an wen verschenken konnte. Mit seinen herzförmigen Blättern und winzigen duftenden Blüten wurde und wird das Veilchen gerne als Zeichen der Zuneigung verschenkt. Aber ob es sich nun besser als Geschenk unter Liebenden oder unter Freunden eignet, Juliet Roberts?
In terms of gifts, they've long been given as a token of love, but it can be all sorts of love. It can be an innocent love. It can be to convey the fact that you're interested in somebody. And in fact, up until the 1900s, the violet was the plant associated with Valentine's Day. We think that it changed the rose because of the rose's connection with passion, the more passionate love. But violet is a much more sort of, it's an innocent love, but it can be a romantic love as well. And even today, you can see on cards, if you look out for it, cards, jewelry, chocolates, and other sort of Valentine's gifts, you'll often spot a kind of the emblem of a violet. And they're often a popular choice for wedding decorations. And because they're kind of quite tiny, they're often used in the little buttonholes that people wear at weddings.
Ob platonische oder romantische Liebe, das Veilchen deckt beides ab. Und war bis ins 19. Jahrhundert, wie Juliet Roberts erzählt, sogar die beliebteste Blume am Valentinstag, ehe ihm die Rose mit ihrer Symbolik für Leidenschaft den Rang ablief. Bis heute werden Veilchen aber gerne als Hochzeitsdekoration genutzt, zum Beispiel als kleine Blümchen im Knopfloch der Herrenjacketts. Soweit so irdisch, aber auch in Sachen Übersinnlichkeit und Aberglaube hat das Veilchen einiges zu bieten. Die Viola odorata ist ein Glückssymbol, ein Glücksbringer in der Liebe, der gebrochene Herzen heilt und obendrein böse Geister fernhalten soll.
Interestingly, they're associated with luck in love as well. And according to witches' lore, violets can be used in spells for protection, friendship and faithfulness, peace and healing, and specifically the peace and healing of a broken heart. And it is also said that if you pick the first violets in spring and make a wish, that wish will come true. And one thing that I thought was really interesting is wearing violets is said to bring good luck, enhance prophetic dreams and keep evil spirits at bay. which I thought was a really good kind of catch-all for just Just kind of having a lovely sentiment associated with violets.
Juliette Roberts ist Expertin für die Blumensprache und ihre geheimen Codes im 17. und 18. Jahrhundert. Wir können aber sogar noch viel, viel weiter zurückschauen. Auch in der antiken Mythologie begegnet uns das Veilchen schon. So etwa wird von Maya erzählt, einer Tochter des himmelstragenden Gottes Atlas. Maya wird wegen ihrer Schönheit vom Sonnengott Helios verfolgt und bittet Jupiter, in der griechischen Mythologie Zeus, um Hilfe. Dieser verwandelt sie kurzerhand in ein Veilchen. Von den Blicken des Sonnengottes geschützt, wächst sie fortan an schattigen Waldrändern. Womit wir auch wieder zurück auf der Erde und beim Gärtnern wären. Das bescheidene Veilchen wächst nämlich nicht nur an Waldrändern, sondern bereichert auch jeden Garten, sagt Experte Karl Bloberger.
Nachteile gibt es bei den Veilchen aber überhaupt keine. Es gibt nur Vorteile, sie machen nämlich eine wunderschöne Bodendecke, sorgen dafür, dass der Boden nicht austrocknet und sorgen dafür, dass die Erde dort bedeckt bleibt und damit ein humusreicher Boden sich bildet. Man kann ohne weiteres dort immer wieder auch im Herbst ein bisschen Kompost drüber streuen. Dann wachsen die Pflanzen durch diesen Kompost durch und fühlen sich sogar noch viel, viel wohler. Veilchen wollen einen lehmhaltigen Boden, also keinen torfigen Boden, keine Blumenerde verwenden, sondern normale Gartenerde ein bisschen mit Kompost vermischen. Da fühlen sich die Veilchen am wohlsten. Die Luft sollte nicht zu trocken sein, aber das ist im Frühling meistens eh nicht der Fall, sonst gibt es nämlich sofort Spinnmilbenbefall. Bei der Gestaltung im Garten haben die Veilchen eine große Bedeutung, denn als Frühlingsboten kommen sie zusammen mit den Schneeglöckchen, mit den Blausternchen, mit den ersten Zyklamen, mit den Winterlingen. Das ist die Zeit des Märzenveilchens und das ist die Zeit, wo der Duft ganz besonders ist. Wenn ich da oft in den Garten hinausgehe, da gibt es ein paar so Stellen, wo die Veilchen intensiv blühen und da riecht man dann so richtig den Frühling.
Und was genau sorgt nun für diesen signifikanten süßen Duft des Veilchens?
Das ist die Blüte, die in vielen Fällen bei vielen Pflanzen dafür sorgt, dass die Insekten angelockt werden. Die machen ja das entweder durch die Farbe, durch die Blütenform oder eben durch den Duft. So holt man quasi die befruchtenden Bienen, Insekten zu der Blüte und sorgt dafür, dass die Vermehrung stattfindet. Und dann passiert noch etwas ganz Besonderes beim Veilchen. Wenn sich dann die Samen bilden, da gibt es ein kleines Zuckeranhängsel dran und dieses Zuckeranhängsel lockt die Ameisen an. Und die Ameisen verschleppen dann die Samen und so breitet sich ein Veilchen, wenn sich's wohlfühlt im Garten, überall aus.
Blütenduft und Zuckeranhängsel. Das Duftveilchen betört also alle, egal ob Mensch oder Tier. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Substanz Ionon. Ein Inhaltsstoff der Blüten des Duftveilchens. Der Geruch von Ionon wird als süß, kokett und eben veilchenartig beschrieben und kommt seit Jahrhunderten, schon seit der Antike, auch bei der Herstellung von Kosmetika zum Einsatz. Und im geruchsabgehärteten Mittelalter behalf man sich bei unangenehmen Gerüchen mit ausgestreuten Veilchenblüten. Heute kommt der süße Duft in Parfums, Cremes und Ölen zum Einsatz. Süß ist aber nicht nur der Duft, sondern auch der Geschmack des Veilchens. Daher ist es mancherorts in kandierter Form auch eine beliebte Nascherei. Etwa in Frankreich, genauer gesagt in Toulouse, wo auch Juliette Roberts lebt. Dort gibt es mit der Fête de la Violette sogar ein eigenes Fest zu Ehren des Veilchens.
I live not far from Toulouse. Toulouse is one of the few remaining places that still makes candied violets, which is a sort of really old-fashioned sort of sweetie. They've been grown commercially in Toulouse since the 1850s and are in fact the emblem of Toulouse City. And since 1993, Toulouse has held a festival called the La Fête de la Violette. And you can find all sorts of violet-flavored foodstuffs and drinks and perfumes and anything to celebrate the violets.
Wenn Sie nun selbst auf den Geschmack gekommen sind, hat Juliette Roberts noch einen Tipp, wie kandierte Veilchen ganz einfach auch in der eigenen Küche gelingen.
One of the things you can do yourself, which is kind of a candied sort of violets, if you want to decorate cakes, because they're really pretty in spring for cake decorations, is to dip them in egg white and then dip them in sugar and then they let them dry, and that sort of preserves them, but and they retain their color. So they're really, I mean, they're sweet. They're really pretty to put on the spring cakes for springtime.
Also, Veilchen pflücken, die Blütenblätter zunächst in Eiweiß und dann in Zucker tauchen und trocknen lassen. Mm. Verlangen, Liebe, Bescheidenheit, Freundschaft und ewige Treue. Das Veilchen vereint unzählige Bedeutungen und Gegensätze in sich, die sich doch alle irgendwie gegenseitig bedingen. Eine ambivalente Schönheit also, die uns mit ihrem demütig geneigten Köpfchen stets auch an ihre Vergänglichkeit erinnert und die trotzdem jedes Jahr wieder neu und treu aus der Erde sprießt.
Also, ein Garten ohne Veilchen ist mit Sicherheit möglich, aber er ist nicht wirklich sinnvoll. Da gibt es einen schönen Spruch vom Theodor Storm: Der Frühling kommt, der Himmel lacht, es steht die Welt im Veilchen.
Das Gedicht, das Karl Ploberger hier anspricht, hat übrigens den Titel Oktober. Und fast scheint es, als hätte der deutsche Schriftsteller Theodor Storm schon zu seinen Lebzeiten gewusst, dass wir einmal diese Podcast-Folge machen werden. Denn in Gänze heißt die Strophe seines Gedichts: Wohl ist es Herbst, doch warte nur ein Weilchen. Der Frühling kommt, der Himmel lacht, es steht die Welt in Veilchen. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie ein wirklich treues und robustes Veilchen verschenken wollen, schauen Sie sich doch mal die 10-Euro-Münze an. Darauf ist das schöne Blümchen nämlich mittels spezieller Naturselbstprägung verewigt. Dabei wird der Abdruck der echten Pflanze für das Münzbild verwendet und so blüht dieses Veilchen immer, egal zu welcher Jahreszeit. Und jetzt?
Die Münzer. Ein Blick hinter die Kulissen.
In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal?
Mein Name ist Maximilian Grob und ich bin am Schalter der Münze Österreich als Verkäufer tätig. Ich verkaufe sämtliche Produkte der Münze Österreich bei uns im Shop und bin für alle Kundinnen und Kunden eigentlich die erste Anlaufstelle für sämtliche Fragen und Anliegen.
Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
Ich bin seit Jänner 2019 bei der Münze Österreich tätig.
Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
Also man braucht auf jeden Fall ein gutes Zahlenverständnis. Man sollte auch kein Problem haben mit hohen Werten. Da sollte man keine Scheu haben, weil es geht schnell einmal um viel Geld. Und tatsächlich auch stressresistent sein, weil es ist meistens sehr viel los bei uns.
Welchen Sinneseindruck, welches Geräusch, welchen Geruch oder welches Gefühl verbinden Sie mit der Münze Österreich?
Also tatsächlich das Rattern der Geldzählmaschinen, wenn die Geldbündel durchlaufen, weil bei uns ist es immer hektisch, immer viel los, immer ein Trubel. Das ist tatsächlich das, was ich damit verbinde am meisten. Ja.
Welchen Satz sagen Sie an einem Arbeitstag am häufigsten?
Da gibt es ganz viele Sätze. Also zum einen eben, ob man bar oder mit Karte zahlen möchte. Zum anderen, dass man unterschreiben soll für die Übernahme der Ware bitte. Dass man einen Ausweis braucht von den Kunden. Das sind so die Standardsätze, die man ganz, ganz oft braucht. Ja.
Und welchen Satz hören Sie am häufigsten?
Ich möchte gerne Gold kaufen.
Das erste Mal, als Sie das Münzegebäude betreten haben, haben Sie gedacht...
Ich habe mir gedacht, ein sehr schönes historisches Gebäude, und auf der anderen Seite hat man sofort gemerkt, dass wahnsinnig viel Wert auf Sicherheit gelegt wird.
Worüber haben Sie sich in der Arbeit zuletzt so richtig gefreut?
Also wenn am Abend die Kasse auf dem Cent genau stimmt und auch alle Warenbestände stimmen und man dann entspannt in den Feierabend gehen kann, das ist immer, immer schön.
Gibt es eine Anekdote aus Ihrer bisherigen Zeit bei der Münze Österreich, die Sie gerne teilen möchten?
Ich habe tatsächlich mal einen Kunden gehabt, der mit einem großen Strohhut gekommen ist, und der hatte dann da 50.000, 60.000 Euro wirklich aus seinem Hut gezaubert, dann, die da drinnen waren. Also das ist mir in Erinnerung geblieben. Also man erlebt schon einiges.
Das war Folge 52 von Gerstl und Marie. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Vielleicht haben Sie ja beim Hören auch ein bisschen den Frühling riechen können. Übrigens, nach dem Abschluss der Serie mit der Sprache der Blumen lässt die Münze Österreich im kommenden März noch einmal Blumen auf Münzen blühen, und zwar mit der Ostermünze 2025. Die ist nämlich den Narzissen als blühendem Frühlingsgruß und Symbol des Neubeginns gewidmet. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über einen netten Kommentar oder über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und wenn Sie neugierig sind, welchen Themen wir uns in Zukunft widmen, dann abonnieren Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Die nächste Episode von Gerstl und Marie erscheint in 2 Wochen. Dann geht es wieder um das große Thema Anlegen mit Andrea Lang von der Münze Österreich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Produktionsleitung Jeanne Drach. Konzeption Jeanne Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Text Livia Heiß und Anna Moore. Gesprochen von Anna Moore. Postproduktion Katharina Ballern.
Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow!